Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder sehr, dass ich wieder da sitzen darf und ein bisschen über Wein philosophieren kann. Und heute ein ganz spezielles Thema, und zwar wie man junge Menschen wieder mehr für Wein begeistern kann. Und da haben wir heute einen ganz besonderen Gast dazu eingeladen, den wir jetzt gleich vorstellen werden. Bist du bereit für den Probeschluck? Ja, herzlich willkommen, Albert Decker von der Tourismusschule in St. Pölten, Fachvorstand. Herzlich willkommen im Probeschluck-Podcast.
Ja, super. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, sehr spannend. Wir haben ja Sie vor einigen Jahren eigentlich schon kennengelernt in der Tourismusschule. Da war ich noch Schüler.
Absolvent mittlerweile.
Aber ich glaube, hast du mich selber auch unterrichtet? Ich glaube, es war...
Nein.
Die andere Gruppe, glaube ich.
Es war die andere Gruppe, ja. Servierunterricht und Getränkekunde, aber wir sind uns oft begegnet.
Ja, fast schon nostalgisch. Ich bin ja doch öfters in der Tourismusschule wieder unterwegs für die jährlichen Jungsommelier-Prüfungen und es ist immer wieder spannend, so wieder zurückzukommen und dann die ganzen jungen Sommeliers zum sehen. Schon ein besonderer Moment.
Es bringt uns auch viel, weil dein Werdegang auch ein bisschen abfärben, überspringen soll auf die Jugend, auf unsere Schülerinnen und Schüler. Und dass du, eben weil es noch nicht so lange her ist, wirklich gut dieses Feeling, dieses Spirit, alles, was mit Wein zu tun hat, weitergeben kannst. Und das bringt uns auf jeden Fall viel. Und die Aufnahmefreude, wenn wer junger da vorne steht, und was über Wein berichtet, philosophiert, erzählt, über Verkostungstechniken, das bringt den Jungen viel.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch sagen, man hat ja selber sehr viel gelernt, wo man jung war, von diversen Sommeliers, Weinfachleuten. Und da ist halt auch sehr spannend, das wieder so ein bisschen zurückzugeben und Junge auch zu motivieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber zurück zu dir, Albert, was machst du genau an der Tourismusschule und wie lange machst du das eigentlich jetzt schon?
Ich bin im 10. Dienstjahr, war vorher in der Praxis, im Service und darf jetzt seit einem guten Schuljahr die Praxisabteilung als Fachvorstand leiten. Das heißt, ich bin für alle Kochlehrerinnen und Lehrer und Servicelehrerinnen und Lehrer zuständig und darf da auch mit Schule gestalten, im besten Fall auch bestmöglich verbessern, was Schule in dieser Berufsbildung bietet und dass man dann das einfach weiterbringt und auch diese Leidenschaft für den Beruf weitergeben kann und dass auch viele dann dabei bleiben oder viele Schülerinnen und Schüler.
Mhm. Ich finde den Beruf eigentlich sehr, sehr spannend, vor allem, weil man ja im Vergleich zu anderen zum klassischen Lehrer, wenn man es jetzt so sagen kann, eigentlich die meisten oder eigentlich fast alle aus der Praxis kommen und schon Vorerfahrung da in dem Bereich haben, so wie du. Du warst ja vor der Tätigkeit ja in der Gastronomie genauso unterwegs, den Diplom-Sommelier sogar absolviert.
1998.
Ja, schon. Cooler Jahrgang.
Ja, auch bei den Wachauern, glaube ich, ganz gut, ja. Wenn ich mich erinnern kann.
Ja,
war eine prägnante Lehrzeit, die ich gemacht habe in einem Innenstadtrestaurant in Krems. Und da habe ich dann Kontakt zum Wein gekriegt und habe mich da hineingelegt, hat mich sehr schnell interessiert, nämlich Krems, Kremstal, Wachau, wirklich viele Weingebiete rundherum. Da liegt es natürlich sehr nahe, dass man sich mit Wein beschäftigt oder beschäftigen kann. Ja, dann waren es 14 Jahre insgesamt Gastronomie, davon 11 Jahre auf Saison. Das war eine sehr lehrreiche Zeit und arbeitsreich. Dann war es ein bisschen ein Knackpunkt mit einem Jahr Fortbildung an der Weinbauschule. Habe ich das Weinmanagement absolviert. Das war einjähriger, zweisemestriger eigentlich Lehrgang, wo halt der ursprünglich gegründet wurde, und ins Leben gerufen wurde, um Winzern oder Winzers Nachwuchs das Thema Marketing,
okay,
Verkauf ein bisschen mehr beizubringen. Aber ich habe da schon den 17. Jahrgang dann besucht. Also es hat es da schon damals schon ganz viel gegeben. Gibt es auch nach wie vor und mit vielen Quereinsteigern, also die vorher absolut mit Wein oder Gastronomie gar nichts am Hut gehabt haben.
Mhm.
Sehr spannend, was dann da rausschaut. Ja, und dann war ich 6 Jahre im Weinhandel, weil natürlich weinaffin war ich immer, bin ich immer geblieben.
Mhm.
War auch recht interessant, einmal vom Verkauf in der Gastronomie zum Verkauf quasi an den Endkunden und dann auch noch ein bisschen hineinschnuppern, Wiederverkauf für Gastronomie. Also das war, glaube ich, das Schwierigste, weil ein Wirt einverkaufen ist eine spezielle Sache.
Und jetzt dann noch eine Stufe schwieriger, und zwar die Jungen vorbereiten dann für später.
Schwieriger möchte ich nicht sagen, anders, komplett anders, weil natürlich der Zugang in dem Alter, wo der Unterricht, der Jungsommelier-Unterricht, das Thema Wein aktuell ist in der Schule, ist halt schon sehr jung und da ist oft die Verbindung noch gar nicht so da. Ja, manche haben durch ihren Familien schon ein bisschen Zugang zu Wein und sind, wenn sie hineingeschlittert, wenn sie Eltern haben, die da wirklich auch weinaffin sind, dann kriegen sie das mit. Dann haben sie schon ein bisschen einen Grundstock. Manche sind komplett, sag ich mal, blank, hört sich jetzt böse an, ist aber so. Ja.
Mhm.
Und das Schwierigste ist halt auch dieses Thema, wenn es um Wein geht, eben Sensorik, dieses Wahrnehmen, dieses Aufnehmen, dieses, ja, Sensorik ist ja auch Analysieren, das ist eine ganz eine große Herausforderung.
Mhm. Werbung und heute in eigener Sache. Du führst ein Restaurant, Hotel, Weingut oder veranstaltest Events und brauchst einen Sommelier zur Unterstützung. Als Sommelier-Consultant arbeite ich bereits mit großartigen Betrieben in der Branche und bringe mein Fachwissen und meine Erfahrung ein. Und für euch Probeschluck-Zuhörer zu Hause, selbstverständlich gestalte ich auch deine nächste Weinverkostung zu Hause als Private Sommelier oder berate dich bei deinem Weinkeller oder deinen Weininvestitionen. Schreib mir gerne eine unverbindliche Nachricht an info@probeschluck.com oder ruf mich einfach gerne an unter 0664 46 40 477. Aber wenn ich jetzt bei mir so zurückdenke, Jungsommelier-Kurs an der Schule, da war ich überhaupt nicht in dem Thema Wein drinnen. Und eigentlich habe ich die Ausbildung gemacht, weil es ja immer heißt, jede Ausbildung, jede Zusatzausbildung in der Schule ist wertvoll und bringt sie für später was.
Genau.
Aber ich selber war als Jungsommelier damals noch gar nicht so intensiv drin. Da war eher die Anna, ne, die was ja dann den Jungsommelier des Jahres geworden ist.
Der hat das damals schon sehr viel Spaß gemacht und mit ihrer Frohnatur hat die dann quasi auch den Bundeswettbewerb der Jungsommeliers und Sommelieren gewonnen. Ich habe nämlich, ganz spannend, den WhatsApp-Chat, ist mir gestern wieder untergekommen,
okay,
der damals war. Und das war auch ein schönes Erlebnis und wenn man das auch, wenn man da die jungen Leute dabei begleiten kann, sie unterstützen kann, sie führen kann, leiten auch kann, das macht viel Spaß. Und das ist auch ein riesen Vorteil oder ein riesen positiver Punkt, der mir am Lehrerdasein sehr gefällt.
Ja, und vor allem, wenn auch dann das Engagement und die Motivation dann an die Jungen übergeht und die dann so motiviert eigentlich auch bei diesen Wettbewerben dann sie präsentieren und dann mit einer ganz anderen Art, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man da Junge motiviert, nicht? Also von, ob man es jetzt einem was beibringt oder irgendwie was vorlegt, was man auswendig lernen kann, da gibt es ja ganz viele Ansätze, aber die Anna war ja da ganz eine motivierte Person immer, die ganz...
Ja, auf jeden Fall. Ja. Man hat quasi die Leidenschaft schneller geweckt, du hast länger gebraucht, aber du hast einfach den positiven Effekt schon Intus gehabt, das bringt eine Zusatzausbildung. Ja, man muss natürlich oder man sollte halt dranbleiben. Ja, es stehen natürlich alle Wege und Türen offen, wenn man sich dafür interessiert und wenn man auch in der im weiten Feld, was mit Wein, Gastronomie und so zu tun hat, sich beschäftigen möchte.
Hat es bei dir eigentlich so einen Moment gegeben, wo du jung warst, wo du da dachtest, boah, das Weinthema ist schon ein richtig, richtig cooles, oder ist das so nach und nach gekommen?
Es war in meiner Lehrzeit, das war ein Knackpunkt irgendwie, da in dem Restaurant war die Weinkultur für damalige Zeit ganz gut hochgeschrieben, es war jetzt kein überdrüber Top-Restaurant in der Region, aber es war ein gut bürgerliches Restaurant, da ist Wein hochgeschrieben worden. Das hat mich dann schnell interessiert und man dachte, ja, das wäre was für mich. Und ich glaube 1996 oder ich weiß jetzt gar nicht, es muss früher gewesen sein, 4 oder 95 war das, habe ich dann bei einem Junior-Weinkellner-Wettbewerb mitgemacht und ich war so nervös, ich kann mich erinnern, ich habe gescheppert wie ein, wie es so schön heißt auf österreichisch, Lampenschwaff, ja. Habe gezittert und war so aufgeregt, aber ich habe den dritten Platz gemacht. Und das hat mich dann, gratuliere. Das hat so, war so eine vielleicht eine Initialzündung. Mhm. Dann bin ich dran geblieben und eben ein paar Jahre später, da habe ich dann auch gezittert, ob ich überhaupt den Diplom-Sommelier machen darf, weil da war noch die Anforderung, dass gewisse Praxiszeitvorschrift war. Mhm. Und da haben sie mir aber die Lehrzeit mit hineingerechnet, dankenswerterweise, darum war ich relativ früh, habe ich das absolvieren können.
Damals war ja der Diplom-Sommelier auch ganz anders aufgeteilt. Ich glaube, das war ja nicht so wie jetzt so in Sommelier Österreich und Diplom-Sommelier geteilt, sondern es war eine Ausbildung nur mit einer größeren Zwischenprüfung, soweit ich mich da jetzt nur erinnern kann, oder?
Ja, das ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war im Prinzip ähnlich. Ja, es war so ein Österreich-Bad, also so das Weinbau, dann die Weinbauregionen, Gebiete in Österreich, diese Richtung. Und dann war es ein Zwischentest. War eigentlich jetzt nicht so eine strenge Prüfung bis jetzt, wie es jetzt ist, wo das wirklich dann abgeschlossen ist, der erste Teil. Mhm. Und dann ist der zweite Teil dazu gekommen und da ist dann eher international gegangen. Und da habe ich zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, meinen ersten chinesischen Riesling kosten können.
Echt wahr?
1998. Okay. Und das war ganz exotisch. Ja. Meine internationale Weinbaugebiete, ja. Da ist dann schon das Thema rumänische Weine, bulgarische Weine, war schon ein bisschen am Horizont. Mhm. Aber China war noch ganz weit weg. Ja. Aber, ja, und es gibt ja jetzt mittlerweile noch viel interessantere Weinbauregionen, Länder, Gebiete, wo es spannende Sachen hergibt.
Echt, da ist damals schon so vor der 2000-Wende da schon so viel, oder wahrscheinlich nicht viel, aber durchaus Wein aus China. Okay, ja. Weil jetzt ist ja wirklich schon ein sehr großes Thema eigentlich.
Ja, nein, das hat sich etabliert. Also, die haben ja so viel Platz. Also auch in Rumänien, Bulgarien ist ja extrem viel Platz. Es ist, der Boden kostet nichts. Also die Voraussetzungen klimatisch und vom Boden her sind gegeben dort. Und
den hätte ich auch gern probiert.
Ja, und da kann ich mich auch noch erinnern, vom Weingut Leitner aus Gols, dann auch einen der ersten Syrahs aus Österreich habe ich da kosten dürfen. War natürlich noch keine Qualitätsweinrebsorte, alles weit weg und noch im Versuchsstadium. War recht spannend.
Spannend. Ja, Thema Verkosten ist auch ein gutes. Ich habe natürlich auch wieder einen Probeschluck vorbereitet. Wobei du jetzt bis am Ende der Folge dann Zeit hast zum Verkosten. gibt natürlich blind, aber es ist nie, wir sind ja nicht in der Schule, es gibt ja keine Prüfung, aber nur ein gemütlicher Probeschluck nebenbei. Was denkst du, wie kann man junge Menschen oder ja, junge einfach davon begeistern oder überzeugen, in das Weinthema einzusteigen? Weil wenn ich bei mir denke, es waren schon Personen, die auch irgendwie im Weinbereich was gemacht haben, das Engagement, die Motivation so ein bisschen mitgebracht haben. Also bei mir, einer der ersten Personen, die mich dafür motiviert haben können, war natürlich die Sabine, die Falkensteiner Sabine, die Lehrerin von mir damals oder dann irgendwelche Chefs von früher. Aber was glaubst du, was braucht's da?
Also ich glaube, dass natürlich Personen ganz wichtig sind, so wie du schaust, wenn man halt dann Glück hat, sie kennenzulernen oder zu treffen oder dass man ihnen über den Weg läuft, ist natürlich eine sehr positive Sache. Ich glaube, dass Gastronomie, gute Gastronomie, und das muss jetzt nicht gehoben und teuer sein, es muss eine wertschätzende Gastronomie sein für die Produkte, für das ist so abgedroschener Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, es gibt ja auch einfache Sachen, unter Anführungszeichen, oder günstige Sachen, die trotzdem toll sind. Ja, ob das jetzt Lebensmittel sind oder Wein, ist ganz gleich. Mhm. Ich glaube, dass Geschmack und eben über die Gastronomie Geschmack einen extrem positiven Effekt haben kann, oder ich würde mir es auch wünschen. Ja. Weil, was ich merke, alleine die Leidenschaft von Einzelnen oder auch jetzt von mir zum Beispiel oder meinen Kolleginnen und Kollegen in der Schule reicht nur bei ganz, ganz wenigen. Also das ist nur ein, wie soll man sagen, ein Funken oder ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich glaube, dass einfach der Geschmack und die Sensibilisierung für ein gutes Produkt oder ein ehrliches Produkt da ganz viel mitspielen. Ja. Das Thema Geschmack ist ja eh mit Fast Food und durch Fertiggerichten und Geschmacksverstärkern ja ziemlich stark beeinflusst in unserem Leben. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist. Und wenn man da Berührungspunkte schaffen kann, ja, seitens der Schule oder einfach der Familie oder im Freundeskreis, da glaube ich, da ist das Interesse für Wein kann geweckt werden.
Ich finde ja ein Thema, was total unterschätzt wird, weil gerade diese Jungen, die was bei dir oder bei anderen Kolleginnen, wie du sagst, im Unterricht waren, die dann später auch im Restaurant, im Wirtshaus dann uns die Weine servieren. Also das sind ja genau die eigentlich dann, aber mir würde ja interessieren, was würdest du so schätzen, wie viele Personen oder wie viele Junge, die in der Tourismusschule oder irgendwie eine Kochlehre gehabt haben oder irgendwie, ja, weiß nicht, gelernt haben in der Branche, werden dann in der Weinbranche, in der Tourismusbranche dann meistens aktiv? Was würdest du da sagen?
Ich sage einmal leider sehr wenige. Ich komme noch an meine persönliche Lehrzeit erinnern und Berufsschulzeit, und das war Klasse, glaube ich, knapp 30 Schüler und Schülerinnen, und da sind gerade einmal eine Handvoll relativ schnell dann noch geblieben. Ja. Mhm. Und dann mit der Zeit, jetzt habe ich wieder wen getroffen vor einigen Monaten, der hat dann auch umgesattelt, war lange am Schiff, Donauschiff im Service, ja. Und ist aber jetzt, glaube ich, in die Krankenbetreuung gewechselt oder Altenpflege gewechselt. Es ist, ja, es macht sehr viel Spaß, aber es ist zeitlich der Job eingeschränkt. Mhm. Ja, weil wenn man Familie haben will, funktioniert es teilweise sicher gut. Ja. Ich glaube, mittlerweile hat sich durch die geänderten Arbeitszeiten oder die Möglichkeiten der Betriebe schon vieles zum Positiven gewandt, und ich vermute, dass der Trend jetzt wieder aufwärts geht, weil der Stellenwert der Gastronomie Gott sei Dank wieder steigt. Ja. Die Wertigkeit steigt dieses Jobs. Die Arbeitszeiten, wie gesagt, werden angepasst, werden verbessert. Und auch die Bezahlung.
Ja, teilweise auch die Arbeitstage. Also wenn ich jetzt überlege, wir wollten am Sonntag letztens wo essen gehen, und das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so leicht, am Sonntag irgendwie was zu finden. Also da tut es ja auch was vom Wochenende her.
Das, ja, also, wie soll ich sagen, optimal meines Erachtens wäre, wenn's muss jetzt kein großer Ort sein, aber wenn es ein, zwei, drei Lokale gibt, dass das so koordiniert ist, dass alle was davon haben. Ja? Mhm. Nicht, dass alle zu den gleichen Tagen geöffnet haben und alle zu den gleichen Tagen Sperrzeit haben, ja? Was ganz, ganz oft früher der Fall war und noch immer. Ja? Und mein Wien oder Großstädte ist sowieso was anderes. Da verteilt sich das sowieso. Aber es wäre möglich, ja? Wenn ich zwei, drei positive Erlebnisse dann habe und dann kann ich pendeln, wenn ich so will. Einmal vielleicht von einem Bistro in ein nettes Restaurant, dann vielleicht in ein Themenrestaurant, sagen wir, sei es asiatisch, italienisch oder so. Falls das gibt, ja. Man muss sich auch drüber trauen.
Ja, voll. Ich kann mich nur erinnern, mir hat mir mal wer erzählt, ein Kollege, wie der den ersten Wow-Moment gehabt hat in der Jugend, wie er Wein kennengelernt hat. Und die haben irgendwas ganz was Besonderes verkostet, wo die in der Tourismusschule oder in der Wifi-Verkostung so ein ganz besonderer irgendein Wein verkostet haben. Da muss ich aber ehrlich sagen, das ist auch immer dann schwierig, sowas Exklusives, Rares dann schon so früh zum Verkosten. Vielleicht irgendwie macht es mehr Sinn, da irgendwie einen leichten Einstieg zum geben in den Weinbereich. Wie siehst du das Thema?
Man muss sich, wie bei allem meines Erachtens, langsam darauf hin arbeiten.
Was waren so die ersten Weine, was du verkostet hast?
Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ja. Ich weiß es nicht. Es waren halt die Klassiker, ja, österreichische Weine, natürlich Veltliner hauptsächlich, dann ein bisschen Riesling, ich sag mal, damals war Chardonnay eher sehr schwerfällig mit überbordetem Holz, war so das Thema. Also da war viel so diese internationale Stilistik, die nach Österreich hereingeschwappt ist, und davor war ja das Thema Rotwein schon, das auch eigentlich ziemlich lang gebraucht hat, das Fuß fasst und dass man sagt, wir haben eine eigene Rotwein-Identität in Österreich. Ja. Angefangen hat ja alles, dass man die internationalen Weine versucht hat, zwar mit heimischen Rebsorten zu kopieren. Ja. Das heißt nicht, dass das schlechte Weine waren. Letzte bisschen hat dann noch gefehlt. Ja.
Bei uns im Podcast ist eigentlich immer wieder Thema, was so für Trends in den nächsten Jahren aufkommen, passieren. Und mir würde interessieren, weil ja doch du sehr viel Kontakt mit jungen, teilweise Weininteressierte hast, die Jungsommelier-Ausbildung machen oder die Weinreise starten. Was interessiert deiner Meinung nach junge Weininteressierte? Was für Themen sind da präsent? Wird da schon irgendwie über Herkunft oder irgendwas gesprochen? Oder was ist da? Ich glaube, Süßwein ist ja oft immer ein cooles Thema, oder?
Süßwein ist immer deswegen spannend, weil durch diese Restsüße eine gewisse Zugänglichkeit geschaffen wird, die den Geschmack anspricht. Ja, dadurch sagen viele Schüler, nämlich Burschen, interessanterweise, und nicht Mädels. Ja, mehr Burschen sagen, dass Weine mit Restsüße, halbtrockene oder süße Weine, die halt jetzt nicht extrem Restzuckerwerte haben, dass ihnen diese Weine sehr gut schmecken. Ja, weil einfach da die Zugänglichkeit vielleicht gegeben ist. Ja. Die Mädels sagen dann oft, sind überhaupt beim Geschmack anfänglich immer wieder mal eher abgeneigt. Ja, das schmeckt man nicht, das ist sauer. Aber das mit dem Süßen, dass man das ausgleichen kann, ist dann auch nicht so der Geschmack. Also ist ganz spannend. Und es ist einfach Übung. Es ist Übungssache. Ich erinnere mich immer noch an die ersten Stunden des Weinkostens. Die sind eigentlich immer hart für alle, inklusive mir. Ja. Einfach dieses Herantasten, einfach, ja, es ist, man ist nur nicht vielleicht im Kopf in diesem Alter so offen und bereit, möchte ich jetzt nicht sagen, aber der Zugang ist einfach noch schwierig. Und Trends, weintechnisch, also wie gesagt, wer auf den Weinzug aufgesprungen ist, der bleibt schon auch dabei. Da muss jetzt nichts Außergewöhnliches sein oder nichts Schwieriges natürlich, sondern gute, solide, sagen wir, heimische Weine. Und das ausgewogen, ich glaube Ausgewogenheit, wo halt die Säure gut eingebettet ist, aber jetzt kein so aufgesetzter Restzucker ist, das sind Sachen, die, denke ich, in der Jugend viel Geschmack finden. Ob der Rosé-Trend zum Beispiel da mitschwingt, kann ich in Österreich jetzt nicht sagen. In den Großstädten möglicherweise. Ich war jetzt in Dänemark, also da in dem Hotel, wo ich war, hat es 8 verschiedene Rosés offen im Angebot gegeben. Sogar inklusive einem Österreicher.
8 verschiedene
Rosés? 8 verschiedene Rosés.
Was waren da generell so für Weine insgesamt offen?
Also es waren, man hat fast nur Rosés gesehen. Also
echt?
Das dürfte ein Riesenhype sein. Ein bisschen rot. Die haben dann also eine eigene Firmenabfüllung gehabt aus Portugal. War sehr gut. Weiß wie rot. Jetzt nichts Kompliziertes, aber sehr süffig. Und aber klar und aussagekräftig. Das glaube ich so. Ja. Und mein, bei Weintrends, ich glaube, dass die Jugend noch nicht so viel Wein, also Schülerinnen und Schüler noch nicht so viel mit Weintrends haben. Man trinkt es vielleicht gern in der Familie. Beim Fortgehen, weiß ich nicht. Ja. Das ist der Spritzer, ja, wenn man in einer Weinregion zu Hause ist. Aber so ein Achterl. Obwohl meine Tochter zum Beispiel, die darf schon Sensorik üben.
Ja.
Mit 15.
Ja. Ja.
Ich sage immer Zunge baden, riechen, kosten, noch was schmeckt.
Ja, cool.
Immer wieder trainieren wir das. Also jetzt nicht aktiv, aber halt das schwingt so mit. Aber es ist halt mir auch wichtig. Ja. Im Geschmack kann man also bei Wein aufgrund dieser vielen sensorischen Möglichkeiten und Wahrnehmungsstufen, wenn man so will, kann man extrem gut die Sensorik oder die vielfältigen Geschmacksnuancen herausarbeiten.
Ich finde es auch spannend, weil gerade junge Leute da ziemlich offen sind und die Wahrheit sagen, was ist, nach was es riecht.
Ja, ja.
Ich glaube, wir so, wenn man älter wird, dann oft irgendwie zu versteift denkt und auch einer Wein muss ja nach Kirsche und nach Beeren riechen und dann sage ich das, aber wenn jetzt da irgendwie der ganz mal Junge sagt, na, das riecht jetzt dann noch Zigaretten oder dann noch einer Schokolade, dann...
Na, ganz dann oft haben wir auch in den Sommelier, im Sommelierunterricht, Sommelierenunterricht gibt es ja, grauslich und das riecht nach, weiß ich nicht, Waschmittel und Seife und hin und her. Viel ist auch, der Geruch ist ja immer eine Sache oder der Geschmack mit einer Assoziation. Und durch das Training soll man ja das üben, dass man diesen Geruch oft auch mit einer Rebsorte verbindet, wenn es typisch ist. Ja. Typisch ist auch wieder so eine Sache, was ist heutzutage typisch. Aber im Lernen, im Aufbau braucht man was Typisches. Weil sonst kann man sich an das andere Thema nicht mehr heranwagen, wenn alle Weine, ich sage jetzt nicht ähnlich, riechen oder schmecken, also Rebsorten, oder wenn das zu verschwimmt, dann gibt es zu wenig Klarheit, ja, dann hat man nichts, woran man sich orientieren kann.
Ich glaube, der Hintergrundgeräusch ist so präsent, ich muss da, glaube ich, kurz zumachen, weil sonst... Das ist ein
Wahnsinn, wie das die ist Temperatur so, passt jetzt, aber...
Die Temperatur passt, ja. Das ist, glaube ich, eher ein interessantes Thema. Was verkostet man eigentlich in so einem Jungsommelier-Kurs? Also was für Arten... Von Weine, was sind so die ersten Weine, was so die jungen Sommeliers so Kontakt haben?
Österreichs weiße Sorte Nummer 1 natürlich, Veltliner.
Ja.
Dann Riesling, weil von der Qualität international gesehen natürlich der Riesling einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja. Aufgrund, als man sagt, der Königin der Rebsorten. Dann Rotwein kommt man teilweise gar nicht dazu, weil einfach die Übung notwendig ist, um alles kennenzulernen. Ja, man wird entzweigelt, dann, weil man selber im Unterricht oder im persönlichen Vorliebe mit Pinot Noir haben oder Blauburgunder, dass einmal die Unterschiede kennen. Ja. Das ist auch das beim Analysieren einer Blindverkostung, ja, dass ich auch mich an der Farbe orientieren kann. Ja. Der Riesling spielt mit dem Thema Säure da auch sehr gut hinein, da kann man das lernen. Die Unterschiede mal kennenzulernen. Ja. Und diese Assoziation zu üben. Viele beim Weinverkosten, ist egal ob jung oder alt, die einfach nur gern Wein trinken oder halt gelegentlich mit Wein in Kontakt kommen. Also ich weiß nicht, nach was das riecht. Ja. Oder ich weiß, nach was das riecht, hört man dann auf, aber was es ist, weiß ich nicht.
Oder es ist oft das Gleiche. Wenn es zwei Weine links und rechts hast, es riecht beides nach Wein.
Ja, genau. Genau. Das ist einfach diese Übung, die man halt, wenn man viel Wein kostet, mitkriegt und wenn man es auch vielleicht professionell macht. Und diese typischen Aromen muss man halt schon mal kennenlernen, damit man dann, ich sage mal, alles andere dazu nehmen kann im Weinkosten. Das sind so die Schwerpunkte.
Ich finde aber spannend, beim Start der Weinreise ist eigentlich immer so, dass man nur sehr ehrlich ist. Wo ich mit den Jungen einmal verkostet habe von der Schule, da merkt man einfach, dieses Jahr schmeckt man oder schmeckt man nicht, ist nur sehr präsent. Wenn man jetzt irgendwie einen Erwachsenen oder der schon länger im Weinbereich tätig ist, fragt, ja, wie schmeckt der Wein, und der weiß jetzt da, das ist okay, das könnte vom Geschmack her Burgunder sein. Natürlich schmeckt man das, wird dann auch immer weniger, aber ich finde das ziemlich cool und ehrlich, wenn man mit jungen Sommeliers verkostet.
Der Vorteil ist diese Unvoreingenommenheit.
Ja, ja. Genau.
Man hat noch nicht so viel Erfahrung und ist deswegen extrem unvoreingenommen. Ich erwische mich ganz oft selbst, dass ich extrem voreingenommen bin.
Ja, sicher.
Das muss so sein oder das fehlt dann im Geschmack oder im Geruch. Warum ist das so? Ja, das passt mir da zur Rebsorte nicht dazu.
Ja.
Kommt darauf an, aus welcher Richtung man kommt. Ne? Will man Wein wirklich sensorisch analysieren oder will einfach einen Wein kosten oder will ich Wein zu einer Speise kombinieren, da ist einfach die Herangehensweise, muss unterschiedlich sein.
Ja, absolut. Hast du den Wein noch gar nicht verkostet? Hast du gar nicht so einen Durst heute?
Na, Rotwein um die Zeit.
Ach so. Nein, ich habe nur was vorbereitet, weil ich glaube, dass du das sogar sicher schon mal verkostet hast. Deswegen haben wir gedacht, ich muss das einmal gemeinsam mit dir verkosten.
Ja, das mit dem Blindverkosten ist...
Es ist sowieso, das Blindverkosten ist eine ganz
schwierige Sache. Es wird immer schwieriger, weil auch, ich sage mal, die Qualität generell, das Niveau steigt, die Qualität wird besser, die Nuancen werden extrem vielfältig, durch Kellertechnik, durch die Bearbeitung im Weingarten. Aber es riecht schon mal sehr gut. Schönes Bärenaroma. Feine Würze, die da mitschwingt. Aber dann lehnt man sich immer zu weit aus dem Fenster. Sagen wir. Ich bin immer sehr vorsichtig.
Ja.
Ich wäre immer vorsichtiger jetzt beim Weinkosten. Am besten, ich sage gar nichts mehr, weil ich leider in der letzten Zeit ziemlich viel eingefahren bin.
Ja, was glaubst du, letztens? Ich wollte das erste Mal so wirklich essen gehen und alkoholfreie Begleitung machen, weil ich mich da alkoholfrei gerade sehr weiterbild. Und wo geht man natürlich alkoholfreie Begleitung hin essen? Sind wir das erste Mal ins Tieren gegangen in Wien. Und natürlich kennt man sie unter Sommeliers, zumindest vom Namen oder irgendwie vom Ausschauen her, auf irgendwelchen Veranstaltungen mal gesehen. Und dass der Nico, der Sommelier, dort der junge Sommelier, stellt man einfach einen Wein hin und sagt, naja, was ist das? Verkostet mal natürlich Weißwein aus Savoie, aus Frankreich. Wie willst du das? Wie willst du das blind verkosten? Wie willst du das erraten? Das ist natürlich, Blindverkostungen sind immer schwierig, das.
Ja, und man kennt eben auch so viel nicht.
Ja.
Was aber gewisse Parallelen zu österreichischen Rebsorten hat. Am Weißweinsektor zum Beispiel, ja. Rotwein, glaube ich, kann man besser differenzieren, weil internationale Rebsorten, Rotweinrebsorten, sei es aus Frankreich, also aus dem Carignan oder so, Süditalien, also da gibt es so viel Verschiedenes, die wirklich eine ganz andere Charakteristik haben, wie Weine von uns. Alleine aufgrund ihrer Kräftigkeit und ihren Sortenausdruck. Da ist leichter, glaube ich, das zu differenzieren. Bei Weißweinen glaube ich nicht. Ja, aber es gibt, weiß ich nicht, viele Weine, die Birnenaromen haben oder irgendwas Apfeliges, Meloniges dabei haben.
Vor allem mit einem gewissen Ausbau dann ist ja alles sehr ähnlich in einer Reife. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich auch ziemlich überrascht im Glas. Also er hat sehr viel Zeit braucht, also der ist jetzt da sicher eingefüllt, also im Glas sicher schon jetzt eine Dreiviertelstunde, aber die Zeit hätte ihm auf jeden Fall gegeben.
Also von der Frucht, von dieser Beerenfrucht, von dieser Würzigkeit, würde ich, wenn es was Heimisches, eher Richtung Blaufränkisch tippen.
Mhm.
Hat aber auch so ein bisschen erdige Nuancen, die dann dieses Bärige.
Die Würzigkeit auch, passt sehr gut, ja.
Und dieses Erdige ist ja dann immer so, vielleicht auch ein Pinot, obwohl es natürlich ein komplett Grand Trier ist. Aber Pinot kann ja auch dunkel ausgebaut sein. Mhm. Er ist jetzt, glaube ich, gar nicht so kräftig. Vom Alkohol ist er schön mittelgewichtig.
Ja, die Würze ist eigentlich sehr präsent. Die Würze ist
präsent.
Ja.
Also sowas gefällt mir prinzipiell recht gut. Am Gaumen ist er schnell da, aber er baut relativ rasch auch ab. Also im Abgang ist er jetzt nicht Ewigkeiten da. Hat eine dezente Frische noch dabei.
Ich bin ja gespannt, was du sagst, weil ich glaube, ich habe das erste Mal so wirklich jetzt verkostet, also jetzt nicht probiert, sondern das erste Mal so richtig verkostet. Ich bin gespannt, was du sagst, weil ich glaube, du kennst den Wein nämlich sehr, sehr gut und hast ihn schon öfters probiert. Es ist von der Schule der Cabernet Franc.
Cabernet Franc,
ja. Das ist von der eigenen Schule.
Das, wird mir das ist die Würze, ja, diese feine Frucht.
Ja.
Das ist Cabernet Franc. Ja.
Vom Bräuner Karl.
Das ist ganz ungewöhnlich, ja. Die stehen auf der Kante vom Kremstal oben, wo es dann schon ins Flachere geht. Im Hochplateau, eigentlich ein schon Lösboden mit Schotteranteil. Ich kenne den Winzer ziemlich gut. Und der macht an Rotwein ja wirklich nur, weil Cabernet Franc so spätreif ist, in den allerbesten Jahren. Jetzt macht er die letzten Jahre einen weiß gepressten Bettnat draus. Und das ist auch
aus dem Cabernet Franc.
Aus dem Cabernet Franc. Auch kongenial. Einfach. Die lässt er logischerweise dann relativ früh im Verhältnis dazu, presst es gleich, er hat eigentlich auch keinen so einen Schimmer oder so drinnen. Der Vorteil bei dieser Variante, er wird filtriert, abgefüllt, also es ist jetzt keiner, der dann so mustig und trüb ist und mit dem klassisch Bettnat-Hefeanteil drinnen, also einfach abfüllen und warten. Das finde ich, ist vor allem im Geschmack dann auch, macht es sehr zugänglich. Die erste Variante war ein bisschen cremig, die ist dann ein bisschen in die Breite gegangen, aber die letzten zwei Varianten sind von dem Wein sehr knackig, sehr präzise und sehr interessant. Also das macht eigentlich viel Spaß. Auch leicht im Alkohol, klassisch für ein Bettnat. 11,5 muss ja die jetzt schwindeln. Ja, das ist die Würze.
Ja, natürlich. Ich muss sagen, also diese Cabernet Franc aus eher kühleren Regionen bin ich eigentlich ein großer Fan davon. Die Säure da,
Loire ist sehr gut. Also, das taugt man, obwohl die dann schon fast, ich sage mal, ein bisschen holzig sind. Also, aber die Würze ist holzig, jetzt nicht der Holzausbau.
Ja. Sehr rauchig.
Diese leichten Weine sind, ich kam ja 2004, Cabernet Franc von Willy Bründelmeier, Vincent war das damals schon, zum Niederknien. Der hat auch 12,5 Alkohol noch gehabt, war aber wirklich gut ausgereift und dezentes Holz. Also Cabernet Franc ist auch eine Rebsorte, die ich sehr schätze.
Er macht ja jetzt auch einen Cabernet Franc noch,
ja.
Der Bründelmeier.
Also, und da gibt es von dieser Rebsorte gibt's schon auch sehr gute aus Österreich. Wo das natürlich immer jahrgangsabhängig ist. Günther Tribaumer zum Beispiel, Blach ist der Blaufränkisch, ich weiß es jetzt gar nicht. Das ist ja kongenial. 2015. Das war zwar eine Granate mit 15 Alkohol, das hat man aber nicht angemerkt. Der hat seine Struktur gehabt, das, aber nicht überbordendes Holz. Das war gewaltig. Man sieht den Schulwein kostig zu selten. Ja, weil den gibt es auch nicht mehr. Du bist in der glücklichen Lage, noch ein paar Flaschen, ein Flascherl zu haben. Ja,
es ist auch Jahrgang 2019, muss man auch dazu sagen.
Ja, da habe ich für die Schule nur ganz wenig Flascherl ergattern können und wir machen eben einen Schulwein weiß und rot. Weiß soll sein Veltliner sein, muss nie der gleiche Hersteller sein und rot haben wir uns da offen gehalten als rote Reserve. Jetzt haben wir vom Weingut Wandraschek aus Krems eine Sonderfüllung, die es sonst nur für die Leopold-Bauerncremes gibt und jetzt auch für uns in der Schule. Es hat Zweigelt, der jetzt nicht so intensiv und kräftig üppig ist, wie Wanderer-Scheck Zweigels immer sind, sondern einer, der auch leicht angekühlt sehr gut kommt, also der auch einen Zug drauf hat. Schönes Doktor. Und so verwöhnen wir unsere Gäste in der Schule mit Schulwein.
Super, das heißt, wenn Sie mal probieren müsst, dann müsst ihr mit euren Kindern dann jetzt in die Schule kommen.
Dann müssen Sie Ihre Kinder in die Schule schicken. So.
Genau.
Dann gibt es den Wein bei der Prüfung.
Genau, ja. Das ist eher ein gutes Abschlussstichwort, wobei es gibt ja zum Abschluss noch die zwei berühmten Probeschluckfragen an dich gestellt. Und zwar, Albert, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Wenn ich? Schwierig.
Weil die Auswahl einfach so groß ist.
Weil die Auswahl so groß ist. Gut, es ist schwierig, wenn man sich dann selbst in einem Wein charakterisieren muss. Was ich gern wäre, wäre ein Pinot, ja. Ich bin schon bodenständig, eben aufs Erdige, habe eine gewisse Gemütlichkeit mit Sanftmut in einem Pinot. Feine Frucht, glaube ich. Ob ich Fingerspitzengefühl immer habe, kann ich jetzt nicht beurteilen. das wäre so mein Wunschtraum, aber das mir halt noch andere charakterisieren.
Man sagt ja die aber Zicke so, im Weingarten dazu, ne?
Ja, genau. Nein, Zicke bin ich. Das glaube ich nicht, dass ich bin.
Ja, nein, Pinot wäre schon eine coole Rebsorte.
Pinot, auch so Cabernet Franc oder Syrah, eben dieses Fruchtige mit Würzigen, das tät man schon, würde mir, weil ein bisschen Ecken und Kanten habe ich schon. Auch Weißwein. Weißwein, also was mir persönlich gut sehr gefällt, ist ein Fiano.
Okay.
Fiano.
Cool.
Aus Kampanien oder Sardinien. Das ist schon ein bisschen...
Außergewöhnlich.
Nicht muskulös, sondern einfach ein bisschen meiner Natur ein bisschen rundlicher. Naja, im Geschmack, ja. Oder, siehst du, das bringt mich jetzt noch auf eine Idee, also eine meiner wirklich Lieblingssorten wäre irgendwie so vom Etna, Rello Mascalese oder sowas, das ist, verbindet eben so ein bisschen eine Würzigkeit, natürlich mit dem Boden dort eng verbunden, aber diese feinen Aromen auch, die so ein bisschen Pinotartig sind, das wäre ein ganzer...
Kriegt man nicht so oft. Ja. Cool. Ja, und wie sieht die Weinwelt in deiner Meinung in 50 Jahren aus? Was würdest du sagen?
50?
Ja, der Blick Weinwelt. In die Glaskugel.
Der Blick in die 50 ist schon sehr weit. Wahrscheinlich gibt es nur mehr Rotwein. Weißwein kann nur mehr im Glashaus.
Skandinavien
erzeugt werden. Also es ist jetzt Schwarzmalen. Was ich nicht hoffe, ist, dass Wein, die Bedeutung Wein, weil ja der Trend, wie wir vorher schon angesprochen haben, in alkoholfrei geht, weniger Bedeutung hat. Also das wünsche ich mir nicht.
Trinkt man nur mal entalkoholisiert, so wie wir kurz vor dem Podcast
haben wir vorher gesprochen. Ja. Weinwirtschaft. Ich glaube, dass wenn wir die Jugend immer begeistern können für den Geschmack von Wein, nicht nur jetzt beim Essen oder als Begleitung fürs Essen. Vielleicht, dass das einfach differenzierter gesehen werden muss und dass dann Wein unter Anführungszeichen was Spezielles, ich möchte nicht sagen elitär sein soll oder wird, dass man einfach dieses Produkt mehr zu schätzen weiß. Das heißt zwar jetzt nicht, finde ich, dass mehr kosten muss dann. Man wird sehen. Bis dorthin können wir noch, kann ich noch in der Schule versuchen, die Begeisterung halbwegs hochzuhalten oder das Interesse zu wecken, weil ja die Begeisterung noch vielleicht in der Schule noch gar nicht so ankommt.
In einem gewissen Rahmen kannst du es ja sogar steuern, wie es in 50 Jahren dann ausschaut.
50 Jahre wird sie bei mir nicht mehr ausgehen.
Ja, und zum Abschluss vom Podcast, es war jetzt da gemein, weil sehr spontan ist, aber gibt es immer die letzte Frage, weil ich dich schon so viele Fragen gestellt habe, an mich.
Eine Frage an dich. An den Probeschluck. Ja, wo siehst du die Reise des Probeschlucks hin?
Gute Frage, weil es ist ja eigentlich ein Wein-Podcast, wobei es gibt ja immer ganz viele andere Themen, die ganz spannend sind. Wir haben jetzt interalkoholisierte Sachen angesprochen, wir haben, vor allem Probeschluck ist ja schon sehr allgemein. Ne? Man kann da eigentlich Bier mit reinnehmen, man kann da, weiß nicht, ganz Sake, ganz viele spannende Sachen reinnehmen. Ich glaube, das darf gerne offen bleiben. Wir haben ja auch schon mit dem Sautner Fabian haben wir eine coole Folge aufgenommen mit Gin oder generell Spiritosen. Ja. Ich glaube, generell ist der Bereich Genuss da ganz abdeckt und ich würde da gar nicht so die anderen Trinker wie Biertrinker oder so ausgrenzen, sondern ich glaube, so der Probeschluck, alles Trinkbare, was Genuss irgendwie vermittelt.
Das ist eine coole Reise. Mir diese Antwort nicht anders geben. So, sonst hätte ich das in den Mund gelegt. Ja. Nein. Und ich glaube, auch auf das kann man aufbauen und ansetzen. Mhm. Auch für die Zukunft. Was mit Genuss, mit Lebensmitteln zu tun hat, wenn wir jetzt bei den Getränken bleiben. Es gibt ganz tolle Obstsäfte. Richtig gut und toll und aufwendig auch produziert und auch nicht mehr günstig. Es gibt, ob das Entalkoholisieren sich so etablieren wird, weiß ich nicht, weil es gibt eben andere Alternativen, die das gar nicht brauchen. Und ja, und vielleicht gibt es dann irgendwie Möglichkeiten, dass man den Geschmack vom Wein unter Anführungszeichen auch anders herstellen kann. Dann brauche ich jetzt nichts entalkoholisieren. Also alkoholfrei oder wenig Alkohol wird sicher ein Thema werden, noch mehr, wie es jetzt dann schon im Ankommen ist.
Ja, das denke ich ja. Absolut. Also seid gespannt. Ja, und dir, Albert, auf jeden Fall danke für die Zeit, danke fürs Vorbeikommen und erzählen. Und wir werden uns das nächste Mal dann wieder in der Schule wiedersehen, oder?
Ja, super. wenn man da dich als Prüfer, hört sich jetzt zu, drastisch an, gewinnen darf, aber nein, das ist wichtig, weil auch dass die Jugend das sieht, ja. Das habe ich am Anfang schon angesprochen. Und ich wünsche dir natürlich jetzt mit einem Probeschluck und alles, was daraus noch wird oder was schon ist, alles Gute. Und das ist schön, dass Absolventen unserer Schule so einen tollen Weg machen und dann, was meinen als Weinliebhaber dann natürlich auch noch Freude bereitet, dass du im Thema Wein oder dann jetzt in Zukunft Genuss weiter verhaftet bleibst.
Ja, aber da brauchen wir umso mehr.
Für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Danke nochmal fürs Kommen und wir da draußen hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und bis dahin dann ciao, ciao.